Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit. Du hast alle Anzeichen einer Blasenentzündung. Dieses Brennen, diesen Druck, dieses ständige Gefühl zu müssen. Und du gibst deine Urinprobe ab, wartest ein paar Tage und dann kommt der Satz, den so viele von euch nur zu gut kennen. Ihre Urinkultur ist negativ, da ist nichts. Aber da ist irgendetwas, du spürst es ja. Und du bist nicht damit alleine. Ganz viele Frauen mit wiederkehrenden Blasenentzündungen und chronischen Blasenbeschwerden geht es genauso. Und was machen wir, wenn jetzt die klassische Urinkultur an ihre Grenzen stößt? Es gibt eine Methode, die völlig anders funktioniert. Sie züchtet keine Bakterien, sondern sie liest die DNA direkt aus deiner Probe. Der Test kommt aus Amerika und heißt MicroGen DX. Und die einen feiern ihn als Durchbruch, die anderen sind da noch skeptisch. Was ist da also wirklich dran? Wie komme ich als Patientin in Deutschland, Österreich oder auch in der Schweiz überhaupt dazu? Und darüber spreche ich heute mit jemandem, der das wirklich wissen muss. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Fenner. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Dass ich Sie kurz vorstelle. Sie sind der Facharzt für Mikrobiologie und Laboratoriumsmedizin, Infektiologe und auch Gründer des Labors Dr. Fenner in Hamburg. Also ich sitze gerade in Wien, Sie sind in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein sehr interessantes Thema sprechen, was ich so noch nie im Podcast gehabt habe. Und ja, dass Sie sich die Zeit heute nehmen.
Ja, gerne. Vielleicht eine kleine Korrektur. Gegründet hat das Labor mein Vater, aber ich habe das mit meinem Bruder zusammen weiter ausgebaut und mittlerweile ist auch meine Tochter bereits in dem Labor drin, als Geschäftsführerin.
Also von Generation zu Generation.
Genau.
Ja, ich starte immer mit der wichtigsten Frage des Tages, wie ich sie nenne. Wie geht's denn Ihrer Blase heute?
Ja, meiner Blase geht's gut und ich bin da sehr dankbar dafür, weil ich mir eine ganze Reihe von Patienten habe, die immer wieder mit rezidivierenden Blasenentzündungen kommen oder Beschwerden. Oftmals weiß man ja gar nicht, steckt da eine Entzündung dahinter. Es werden Urinkulturen abgenommen, es werden Antibiotika gegeben und immer wieder kommt dieser stechende oder dieser Schmerz wieder, auch übrigens bei Männern, nicht nur bei Frauen. Und das ist eine ausgesprochen lästige Angelegenheit, weil man permanent denkt, ich muss jetzt aufs Klo und wenn das Klo nicht in der Nähe ist, dann hat man ein echtes Problem. Und das möchte man gerne loswerden. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass es eine, dass es einfach anatomisch bedingt ist, dass man eben eine Blasenschwäche hat oder dass man eben eine Abflussstörung hat. Aber wenn das alles ausgeschlossen ist, und das ist ja meistens bei den chronischen Patienten, die immer wieder Beschwerden haben, dass da doch was anderes dahinter steckt. Dann macht man zum 100. Mal eine Urinkultur. Und Sie müssen sich das so vorstellen, Bakterien sind auch so eine Art von Lebewesen. Die brauchen optimale Wachstumsbedingungen, die versuchen wir im Labor den Bakterien zu geben, aber das gelingt nicht immer und manche sind auch ein bisschen krüsch, wie man in Norddeutschland sagen würde, also die lassen sich nicht ohne weiteres anzüchten und dann haben sie diesen klassischen negativen Befund, der ihnen überhaupt nicht weiterhilft. Und da kommt jetzt eben ein ganz neues Verfahren, das nennt man Next Generation Sequencing. Sie kennen das vielleicht von dem humanen DNA-Projekt, wo man die gesamte DNA des Menschen einmal durchsequenziert hat. Und das machen wir eigentlich in klein mit einer Probe aus dem Urin. Das heißt, wir nehmen den Urin, zentrifugieren ihn runter und das, was wir da übrig haben, versuchen wir die DNA zu extrahieren und zu gucken, ob neben den kulturell nicht anzüchtbaren oder eventuell nur einen Keim noch weitere Keime vorhanden sind, die für diese Harnwegsinfekte verantwortlich gemacht werden können.
Was ist jetzt der Unterschied zu einer Urinkultur?
Also die Urinkultur, da wird eben letztendlich der Erreger angezüchtet. Das heißt, von 1 bis 3 Tagen, es gibt auch langsam wachsende Bakterien, versucht man auf einer Agarplatte dieses Bakterium herauszukitzeln, anzuzüchten und zu sehen, dran zu riechen, zu sehen, was es für ein Keim ist. Bei der molekularbiologischen Methode, da wird nur die DNA, die vorhanden ist, gescreent und wird geguckt, welche DNA finden wir und welchen Bakterien ist die zuzuordnen. Und erstaunlicherweise finden wir dann immer wieder Erreger, die durchaus eben kulturell nicht anzüchtbar sind, aber in der Blase vorhanden sind. Und damit haben wir natürlich ein Korrelat, wie das so schön heißt, also ein Ein Mitspieler, dem wir vorher gar nicht entsprechend nachgewiesen haben, der aber für die Beschwerden verantwortlich sein kann.
Was wären das für Erreger zum Beispiel?
Ganz klassische Erreger können das sein, die aber eben aus irgendeinem Grunde sich kulturell nicht zeigen und nicht anzüchten lassen. Das können Anaerobier sein, die eben unter Sauerstoffabschuss wachsen. Das können ganz normale, in Anführungsstrichen, Hautkeime sein. Das können gramnegative Darmkeime sein. Also wir finden auch in anderen Materialien durchaus Situationen, wo wir einen Keim anzüchten können, wie zum Beispiel den klassischen Staph aureus oder den E. coli, und finden noch 5 bis 6 weitere Keime in dem Material, was wir eben letztendlich nur durch diesen DNA-Nachweis identifizieren können.
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist ja, wir alle haben ja ein Urobiom. Also unser Urin
Was?
ist ja nicht steril. Das heißt, auf natürliche Weise gibt es Bakterien in unserem Harn. Dieser Test schlägt jetzt an und findet sehr viele Sachen. Die Frage ist nur, wie weiß ich jetzt, dass dieser Keim für meine Blasentzündung verantwortlich sein könnte?
Also so ganz ohne den Fachmann oder die Fachfrau geht es dann eben doch nicht. Sie haben ja eben letztendlich eine Gynäkologin oder Gynäkologen, Urologen oder auch den Infektiologen, der die Zusammensetzung der Keime bewerten muss. Der muss also sagen, okay, da sind Lactobacillen drin. Lactobacillen gehören letztendlich in die klassische Flora eines Urogenitalbereiches. Es kommt darauf an, wie wurde das Material gewonnen? Habe ich jede Menge Hautkeime da drin? Dann sind das natürlich nicht die Keime, die ich letztendlich behandeln muss, sondern ich muss schon eine Bewertung vornehmen. Was finde ich? Ist das unbekannt? Ist das pathogene Keime oder sind das physiologische Keime, die ich dort unten erwarten würde? Das muss man dann anhand des Spektrums tatsächlich differenzieren. Und auch von der Menge der DNA. Man kann es etwa nicht so wie auf der Platte, aber man kann eben semi-quantitativ auswerten, habe ich diesen Keim besonders häufig dort oder ist es nur eine Randerscheinung? Und dann kann ich natürlich klinisch eine Bewertung vornehmen und sagen, ich habe hier ein oder zwei weitere Keime gefunden, die für diese Situation verantwortlich sein können und die kann ich dann gezielt behandeln.
Wie läuft das jetzt konkret ab? Also so wie Sie schon gesagt haben, es kommen dann Menschen zu Ihnen, die auch schon viel ausprobiert haben, die einfach jetzt mit ihrem Know-how am Ende sind und sagen, jetzt würde ich gerne diesen Test ausprobieren. Wie läuft das ab? Brauche ich da auch einen Befund, Bescheinigung vom Arzt oder wie geht das?
Also optimalerweise gehen Sie natürlich über Ihren Arzt, lassen Sie diesen Test anfordern. Sie können das aber auch im Internet nachschauen, sich anlesen. Sie können einen sogenannten Probeentnahmeset anfordern. Dann geht das zu uns ins Labor. Das Schöne daran ist, anders als bei der Urinkultur, ist die Transportzeit durchaus länger, weil die DNA nicht abstirbt, die geht nicht kaputt. Es hält sich, weil da ein Stabilisatormedium mit drin ist. Und Sie können die Proben zum Beispiel auch von Wien oder von, was weiß ich, vorher in Europa zu uns schicken und wir können diese Untersuchung durchführen. Wenn Sie eine Urinkultur einschicken und die ist sehr, sehr lange unterwegs, dann wird es immer dazu führen, dass ein führender Keim sich in diesem Urin weiterentwickelt und das Ergebnis verfälschen wird. Das haben Sie bei MicroGen-DX eben nicht und Sie können sehr einfach die Probe, da ist ein Versandbeutel dabei, da ist eine Umverpackung dabei, können Sie das sehr sicher ins Labor schicken. Sie müssen es nicht über den Arzt machen, Sie können es auch selber anfordern. Aber gut ist natürlich, wenn Ihr behandelnder Arzt das letztendlich mitbetreut, weil der ja auch derjenige ist, der dann final dann die Antibiotikatherapie weiter mitbegleiten sollte.
Genau, weil so wie Sie ja gesagt haben, es muss ja dann jemand drüber schauen und sagen, das ist der Anteil an Bakterien und so behandeln wir.
Ja.
Genau, das
Wobei
heißt.
wir natürlich als Labor, die das auswerten, uns das schon angucken und sagen, das sind physiologische Bakterien, das sind pathologische Bakterien. Wir würden das und das Antibiotikum empfehlen aufgrund des Antibiogramms, was wir ja auch mit dazu erstellen. Also da geben wir schon sehr klare Empfehlungen. Und wenn es dann Fragen gibt, haben wir hier natürlich auch ein Expertenteam im Hintergrund, die man anrufen kann und sich dann weiter beraten lassen kann.
Wie viel
Vielleicht
kostet dieser Test? Ja.
Der kostet 420 Euro. Und vielleicht muss man aber auch sagen, Sie hatten so schön vorweg gefragt, Ja, ist das das allein Glücklichmachende? Das glaube ich nicht. Wir haben einfach eine weitere Option, mit der wir das, was wir bisher nicht herausgefunden haben, versuchen herauszufinden, um dann eine weitere Therapieoption zu öffnen. Auch das wird nicht alle Ergebnisse bringen. Es wird auch weiterhin Patienten geben, die Beschwerden haben werden, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir finden eben doch eine ganze Reihe von Patienten, die über viele Monate oder auch Jahre Beschwerden gehabt haben, denen wir dann aufzeigen konnten, da ist mehr in der Urinkultur drin, als wir erwartet hätten in der Kultur. Und das führt dann dazu, dass man sehr viel gezielter und besser therapieren kann und die Patienten auch beschwerdefrei bekommt.
Okay, jetzt werden gewisse Keime gefunden und ich gehe damit dann zu meinem Hausarzt und der sieht dann, aha, ja, zum Beispiel E. coli extrem viele, dann kriegst du dieses Antibiotikum verschrieben und um hier jetzt wirklich die Lösung zu finden oder das Problem zu behandeln, dauert es länger als nur eben diesen Test zu machen, oder?
Ja, also normalerweise, wenn Sie einen Harnwegsinfekt haben, sieht es ja so aus, dass Sie eine Urinkultur abgeben. Sie finden den E. coli oder eine Klebsiella und die wird dann gezielt das erste Mal behandelt. Wir reden jetzt ja von Patienten, die chronisch erkrankt sind, die immer wieder rezidivierende Infekte haben. Es ist schon mal eine ganz andere Patientengruppe als die, die wir normalerweise in der Beratung oder in der Ambulanz haben. Und wenn ich dann eben die Keime, das Keimspektrum, die Zusammensetzung sehe, dann kann ich eben auf diese Keime entsprechend eingehen und einen erneuten Therapieversuch machen.
Sie haben ja sicher auch schon von den Biofilmen gehört.
Ja.
Die E. coli verstecken sich gerne darin und kein Antibiotikum hilft. Und kaum ist dieses Antibiotikum wieder aus dem Urin draußen, kommen sie aus ihrem Versteck raus und machen eine erneute Entzündung. Was sagen Sie allgemein überhaupt zu Biofilmen?
Also Biofilme sind ein ganz spannendes Kapitel. Natürlich vor allen Dingen auch bei Endoprothesen oder wenn Sie jemanden haben, der letztendlich aus irgendwelchen Gründen Plastikteile im Urogenitalbereich eingesetzt bekommen hat, weil er eben Nierensteine hat oder weil er einen Tumor gehabt hat. Alle Kunststoffe sind ja nicht durchblutet. Das heißt, das Immunsystem kommt dort nicht hin und wird dann dazu führen, dass es mit Keimen in der Umgebung dort besiedelt wird. Und diese Bakterien, die diesen Biofilm bilden, fühlen sich ja nicht so ganz wohl in ihrer Haut oder in ihrer Region. Die versuchen sich nach außen abzukapseln, weil die natürlich überleben wollen. Das ist das eine. Und zum anderen haben die auch ihren Biostoffwechsel deutlich heruntergeschraubt. Und das macht es so schwer, die in der Kultur anzuzüchten. Wir haben das in der Endoprothetik, dieses Problem sehr ausgefeilt. Und sie müssen die besonders kultivieren, damit die wieder aufgepäppelt werden, damit sie überhaupt anfangen zu wachsen. Weil dieser heruntergefahrene Biomechanismus dieser Bakterien, der muss wieder angekurbelt werden. Das macht diesen Biofilm so interessant und weil er sich nach außen hin schützt, kommt man da auch nicht so ohne weiteres heran. Also wenn es Ihnen nicht gelingt, diesen Biofilm zumindest in Teilen in Ihre Entnahmegefäß zu bekommen, wie auch immer, da, dass man mehrfach Urin abgibt oder was auch immer, wird es natürlich sehr schwer, diesen Biofilm zu erkennen. Wenn Sie einen Biofilm haben auf natürlichen Oberflächen, wird uns das aber mit dieser MicroGen-DX-Methode besonders gut gelingen, weil die eben auch kleine Mengen von DNA nachweisen. Sie müssen sich das so vorstellen, ich habe nicht wie bei einer Urinkultur 1 Million Keime da drin, die ich nachweisen kann, sondern sagen wir vielleicht nur 10.000, habe aber 4 oder 5 Bakterien, die zu in dieser Menge überhaupt nur nachweisbar sind. Dann weiß ich, da ist irgendetwas im Argen. Es sind keine Oberflächenbakterien, die von der Haut dort hineingekommen sind, also durch falsche Entnahme. Dann weiß ich, das könnte also ein Keim sein, dem mir möglicherweise diese Beschwerden macht, weil er in irgendeiner Ecke der Blase oder des ableitenden Systems sitzt, wo ich sonst nicht so gut rankomme. Und das nächste ist natürlich, dass Biofilme durch Antibiotika auch sehr schwer geknackt werden können. Das heißt also, die schotten sich schon sehr ab und wenn da das Immunsystem nicht gut rankommt, dann werde ich auch mit dem Antibiotikum da nicht so richtig gut was werden. Aber ich kann sie erkennen und wenn ich das erkannt habe, kann ich natürlich überlegen, wie gehe ich da weiter vor.
Vielleicht, dass Sie es uns noch mal kurz erklären, wie kann jetzt dieser DNA-Test Biofilme erkennen?
Ganz normal wie alle anderen letztendlich auch. Denn auch in den Biofilmen sind natürlich verschiedene Bakterien. Die Bakterien haben eine DNA beinhaltet, die extrahieren wir, wie das so schön heißt. Das heißt, die versuchen wir herauszulösen aus dieser Probe. Und dann ist es der klassische Weg, dass wir sequenzieren. Und dann ist es ein Keim wie jeder andere auch.
Und es wird ja momentan auch viel geforscht, oder was Biofilme betrifft, weil man noch nicht genau weiß, wie man diese Biofilme aufbrechen kann. Oder weiß man da schon mehr?
Ja, man kann die Biofilme schon aufbrechen, wenn man weiß, dass eben Oberflächen besiedelt sind, also nicht natürliche Oberflächen, sondern Kunststoffe oder Metalle. Dann kann ich sie mit einem Jetlaser herunterpusten sozusagen. Das wird man aber natürlich nicht bei einem normalen Harnwegsinfekt machen oder bei einer Blaseninfektion. Dort wird das nicht gelingen. Da sind aber auch Biofilme nicht das führende Moment, sondern eher das Mikrobiom. Und das Mikrobiom verhält sich wiederum anders als im Biofilm. Also Sie müssen sich, das Mikrobiom ist das Zusammenspiel verschiedenster Bakterien, physiologischer, pathologischer, in der Harnblase, in den ableitenden Harnwegen, in der Vagina, wo auch immer. Und der Biofilm wiederum siedelt sich eher auf extern eingebrachten Materialien an, also Kunststoffen oder Metallen, die da eigentlich nicht hingehören und da ganz fest anhaften, die Bakterien.
Aber kann es auch sein, dass der Biofilm auf der Blasenwand entsteht, oder? Dass die E.
Eigentlich
coli-Bakterien sich
nicht.
in den Zellen einnisten können und dadurch dann einen Schutzfilm bilden?
Das gibt es natürlich auch für ganz bestimmte Bakterien, wie die Chlamydien, die zum Beispiel intrazellulär sind. Die sind verschwunden sozusagen. Die generieren sich nur alle 72 Stunden. Aber der klassische Biofilm kommt in einer natürlichen Blasenwand nicht unmittelbar vor, sondern nur die Bakterien, die intrazellulär oder in den Zellenzwischenräumen sich aufhalten. Und die würden wir aber wiederum gut erwischen, weil wir eben letztendlich alle DNA, die dort vorhanden ist, auch sequenzieren könnten.
Okay. Ja, weil das Thema Biofilm, ich finde, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es gibt auch
Da ist absolut, bin ich
sehr
ganz
wenig
bei Ihnen.
Infos
Ja,
dazu, ja.
ja.
Deshalb frage ich da so detailliert nach, weil ich es eben auch sehr spannend finde. Und weil sehr viele Frauen immer wieder zu mir kommen und sagen, ja, du Julia, wie ist denn das mit dem Biofilm? Und ich kann halt auch nur auf die Studien zurückgreifen, die ich finde, aber das ist halt natürlich auch alles sehr intransparent. Also, ja. Das heißt,
Also das ist mit Sicherheit ein Problem und es ist vor allen Dingen therapeutisch ein echtes Problem. Wenn ich irgendwo Keime sitzen habe, die sich mir entziehen, die sich verstecken, die nicht erreichbar werden durch ein Antibiotikum, dann sind sie auch sehr, sehr schwer zu behandeln und sie werden immer wieder aus ihrer Loge herauskommen und einen dann irgendwann quälen und piesacken.
Und was macht man da in dem Fall?
Ja, also ich glaube, dass der klassische Biofilm eher auf die Patienten zu beschränken ist, die eben letztendlich einen medizinischen Eingriff bekommen haben, wo Narbengewebe ist, wo eben letztendlich auch Kunststoffe eingesetzt worden sind. Man muss versuchen, diese Biofilme auszutauschen. Man muss gucken, dass man diese Harnleiterschienen dann entfernt, auswechselt, neu einsetzt, trotzdem weiß, welche Bakterien da vorherrschen, damit dann die ausgeschwemmten Bakterien nicht sofort auf den nächsten Urinleiter oder wie heißt das, auf die nächste Harnleiterschiene überspringen. Das ist schon ein schwieriges Spezialthema, aber die klassische Zystitis, die eben letztendlich ohne Biofilm auskommt, sondern nur von den nicht erkannten Bakterien getriggert wird, die kann man dann natürlich durch diese Ergebnisse sehr viel besser behandeln.
Warum gilt jetzt dieser DNA-Test noch nicht als Standarddiagnostik? Was müsste sich da ändern dafür, dass es dann so ist, vielleicht eines Tages?
Es gibt mehrere Dinge. Das ist natürlich eine sehr aufwendige, sehr moderne Methode, die vielleicht jetzt aufgrund der technischen Möglichkeiten erst seit den letzten 2, 3 Jahren überhaupt am Markt verfügbar ist. Und ich sag mal, der klassische Harnwegsinfekt ist natürlich kulturell viel leichter nachzuweisen. Ich gebe Urin ab, es wird angezüchtet, ich habe einen Keim, ich behandle den, dann ist gut. Diese Methode sollte man anwenden, wenn ich chronisch immer wieder rezidivieren, das heißt, wenn ich 2 bis 3 Mal im Jahr oder wenn ich über einen Zeitraum von 5 Jahren immer wieder Harnwegsinfekte habe, dann sollte ich diese Methode versuchen. Denn jede Gabe von Antibiotika macht ja auch mein Mikrobiom kaputt, also auch das physiologische Mikrobiom in der Harnblase oder in den ableitenden Harnwegen. Und das gilt es ja zu vermeiden, weil natürlich das physiologische Mikrobiom einen auch schützt. Und wenn ich mir das immer durch Antibiotika zerschieße, habe ich natürlich auch nicht richtig was gewonnen. Und wie ich anfangs gesagt habe, jede Methode hat natürlich ihre Berechtigung und die Kultur hat nach wie vor ihre Berechtigung. Wir haben einen weiteren Baustein, den wir einsetzen können, um ungelöste Fragen zu klären. Und von daher wird es sicherlich auch nicht dahin gehen, dass man diese Methode dazu einsetzt, um die Kultur abzulösen, sondern man wird sie als zusätzlichen Parameter einführen können, um ungelöste Fragen zu klären. Was anderes ist es vielleicht bei den sogenannten Sexual Transmitted Diseases, also wo man sich einen Infekt eingefangen hat mit Gonokokken oder Syphilis oder auch Chlamydien. Da kann ich die PCR einsetzen und da kann ich sehr, sehr schnell besser als mit der Kultur nachweisen, ist da was oder nicht. Das ist aber eine Methode, die ganz gezielt nur auf diese drei Erreger abgerichtet ist. Während wir jetzt bei dem Next Generation Sequencing sagen, wir haben eine Blackbox und wir gucken in diese Blackbox rein, leuchten das aus und sehen, was da alles drin rumschwimmt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber der PCR. Und wenn Sie die PCR angucken, die hat ja durchaus die kulturellen Verfahren da verdrängt. Das werde ich aber, denke ich, aber wird mit den Next Generation Sequencing nicht passieren, dass sie das kulturelle Ergebnis verdrängen werden.
Sexuell übertragbare Krankheiten, die kann man ja auch sehr gut feststellen mit einem Urogenitalabstrich zum Beispiel,
Genau.
weil die ja eben auch Symptome einer Blasenentzündung auslösen. Dann weiß ich ja eh, ob ich es habe oder nicht. Warum, was ist denn der Unterschied noch zu dem DNA-Test? Das wäre ja das Ding sehr ähnlich, oder?
Das Spektrum der Keime, also wenn Sie sich den Harnröhrenabstrich nochmal so plastisch vor Augen führen, Sie gehen mit einem Tupfer die Harnröhre hinein eigentlich bis zur Blasenmündung, beim Mann sogar bis zur Prostata. Das ist extrem unangenehm. Da würde ich immer sagen, nehmen Sie doch den allerersten Morgenurin, da sind wir genauso sensitiv drin, ist nicht so schmerzhaft, kann man auch wiederholen. Aber nochmal, ich habe nur drei Keime, die ich weiß, die über den Geschlechtsverkehr übertragen werden, die ich dann nachweisen kann. Das sind nicht die klassischen Erreger einer chronischen Zystitis oder einer chronischen Prostatitis. Da kommt ein viel breiteres Spektrum an Keimen im gramnegativen Bereich, im Anaerobia-Bereich dazu, im Hautkeimbereich, die ich mit diesem STD-Nachweis, mit dem Abstrich oder dem Urin nicht nachweisen kann.
Mir fällt dazu zum Beispiel auch Ureaplasmen ein.
Ja, auch richtig, gehören auch dazu. Die sind dann, wie gesagt, Ureaplasmen,
Ja.
Mykoplasmen, die ja auch nicht bei allen, da gibt es ja immer letztendlich diese langwierige Diskussion, sind Ureaplasmen physiologisch, also gehören sie dazu oder wollen die nur spielen oder
Ja.
machen die ernsthafte Beschwerden, ähnlich wie die Gärtnerellen. Es gibt Patienten, die machen die Gärtnerellen überhaupt nichts und trotzdem stecken sie andere Leute an und die haben dann die Beschwerden. Das sind so besondere Bakteriengruppen, die eben über den Geschlechtsverkehr übertragen werden können oder der Staphylococcus prophyticus. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe, aber das sind die, die den akuten Schmerz und die akuten Harnwegsinfekt auslösen. Die kriege ich eigentlich antibiotikamäßig ganz gut in den Griff und dann ist auch Ruhe im Karton, wenn ich die einmal vernünftig behandelt habe. Aber bei den Fällen, die Sie ansprechen, den Patientinnen, die immer wieder zum Arzt gehen, sagen, es drückt, ich muss dauernd aufs Klo rennen und so weiter, da sind andere Keime im Vordergrund zu sehen, die diese Beschwerden auslösen.
Und es kommt dann, wie Sie auch gesagt haben, wahrscheinlich auf die Menge an der
Das
Keime,
kommt
oder?
auch vielen Dank.
Weil
Ja.
wie unterscheidet man zwischen harmlosen Erreger und Erreger, die potenziell eben diese Blasenbeschwerden machen? Weil da sind wir wieder bei der Antibiotika-Thematik. Welches Antibiotikum gebe ich? Sie geben ein Antibiogramm auch dazu, super. Aber eben da sind wir bei der Thematik zu viele Antibiotikaresistenzen. Wie kann man da jetzt gegenwirken?
Ja, also das ist eine schwierige Frage, die man natürlich auch mit klinischer Erfahrung nicht 100% lösen kann. Es wird immer wieder Patienten geben, die auf Antibiotika gut ansprechen, wo ich das richtige Antibiotikum zum richtigen Zeitpunkt erwische. Und andere, da liege ich eben ein bisschen daneben. Da kann ich die Keimzahl reduzieren, aber sie nicht komplett beseitigen. Es gibt ja auch Antibiotika, die nicht abtöten, sondern nur reduzieren. Je nachdem, was ich da einsetze, bei welchem Spektrum, werde ich unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Und wenn Sie natürlich fragen, wie bewerte ich einen solchen Befund, wenn ich eine geringe Keimzahl habe, aber dort eben hochpathogene Erreger, dann muss ich daran. Wenn ich natürlich, ich sage mal, verschiedene Hautkeime dort habe und die in niedrige Konzentration, dann ist auch die MicroGen-Dx-Methode letztendlich an ihren Grenzen, weil sie mir nicht die Ergebnisse liefert, auf denen ich dann entscheiden kann, gebe ich jetzt ein Antibiotikum oder nicht. Also wenn, ich sage mal ganz plastisches Beispiel, wenn Sie Gonokokken haben, dann weiß ich, die muss ich behandeln. Sonst werden die chronisch, machen schwerste Entzündungen auch der letztendlich der, wie heißt das, der Tuben und auch der Eileiter. Wenn ich aber einen Staph aureus oder einen E. coli habe, dann muss ich den anders behandeln als die Gonokokken. Und da muss ich gucken, wo im Umfeld kommen diese Infektionen wieder her. Was ist mit dem Hygieneverhalten der Patienten und der Patientin? Ganz banales Beispiel, wie wische ich mir den Hintern ab? Von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten? Schmiere ich mir immer gramnegative Bakterien in die Harnblase hinein, weil die eben vorne an die Vagina und den Harnleiter herankommen? Das sind natürlich alles so Zusatzpunkte, die ich mit berücksichtigen muss, wenn ich dort Keime finde. Man muss mit dem Patienten reden und muss sagen, auch den Hygieneaspekt mit in Betracht ziehen, fragen, wann treten die Beschwerden auf? Haben Sie vielleicht einen Lebenspartner, der auch ebenfalls immer wieder an Beschwerden erkrankt ist und einen immer wieder im Ping-Pong-Effekt ansteckt? Also auch mit E. coli ist mir das durchaus denkbar. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, die ich vorher, bevor ich eine Therapie in Aussicht stelle, abfragen muss. Und dann bewerten muss.
Das heißt, für welche Leute ist dieser Test weniger sinnvoll, wo sie sagen, nein, da schauen wir uns lieber was anderes an?
Also für den akuten Harnwegsinfekt nach Geschlechtsverkehr oder den akuten Harnwegsinfekt, aus welchen Gründen auch immer, der zum ersten Mal auftritt, ist diese Methode einfach mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber bei dem Chroniker, der jetzt schon mehrfach verschiedene Beschwerden an den Tag gelegt hat und immer wieder auch über Beschwerden klagt, da würde ich, wenn ich kulturell da nicht weiterkomme, dann sagen, macht es Sinn, gerade bei den kulturnegativen, trotzdem Beschwerden, dann ist dieser MicroGen-Dx-Test genau derjenige, der einem weitere Aufschlüsse gibt.
Und was sind das so die Erfahrungen von Ihren Patientinnen, die diesen Test schon gemacht haben?
Also ich habe eine ganze Reihe von Patientinnen, die gesagt haben, habe ewig mit Zystitis zu tun gehabt. Jetzt haben wir hier Bakterien gefunden, deren Namen ich kaum aussprechen kann. Das wurde anders antibiotisch behandelt, vielleicht auch länger antibiotisch behandelt. Und ich bin jetzt vorläufig erstmal beschwerdefrei. Und das finde ich ist ein sehr schönes Erfolgserlebnis.
Ich finde es sehr interessant, weil ich persönlich wüsste jetzt auch nicht, welche Bakterien ich alle in meinem Urobiom habe. Und
Ja.
deshalb bin ich da halt auch einfach ein bisschen skeptisch, weil jetzt zum Beispiel ich bin gesund, ich habe keine Schmerzen, keine Symptome, nichts, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen DNA-Test bei Ihnen machen würde und dann kommen auf einmal irgendwelche Bakterien raus, die ich auch noch nie aussprechen konnte, vorher noch nie gekannt habe, ist halt dann die Frage, soll ich dann ein Antibiotikum oder nehmen oder nicht? Wissen Sie, was ich meine? Das ist
Ja,
das
ich kann das
Schwierige.
nachvollziehen. Wir
Ja.
sind ja neugierig als Patienten und als Menschen und sagen, Mensch, das ist jetzt eine spannende Methode und ich kann mal gucken, wer schlummert denn da alles. Aber in dem Moment, wo Sie als gesunder Patient den machen würden, würde ich jede Menge Bakterien nachfinden, vielleicht auch in hoher Konzentration. Dann sagen Sie natürlich zu Recht, passt der dahin, gehört er dahin? Dann fragen Sie mich und ich habe den Namen zum ersten Mal gehört, so ungefähr. Weiß es auch nicht so genau. Wir haben bei dieser neuen Methode natürlich durchaus auch Unsicherheiten, dass wir einfach Keime nachweisen, wo wir noch nicht über die Schwere der pathologischen Bedeutung Bescheid wissen. Und da kann man natürlich nur abraten, da ein Antibiotikum zu geben. Wir hatten neulich einen Patienten, der über einen Urologen kam Und hatten, wie gesagt, ganz viele Lactobacillen. Und der war ganz froh, dass wir eine hohe Konzentration an Lactobacillen gefunden haben und wollte die auch schon antibiotisch behandeln. Dann gesagt, Finger weg davon, der gehört dahin. Das ist super, dass der da ist, weil der hält andere Bakterien in Schach. Das meine ich eben mit der Bewertung eines solchen Ergebnisses. Man kann dann nicht alles, was ich finde, sofort totschlagen, sondern muss drüber nachdenken, was ist das, warum ist das da, welche pathologische Bedeutung hat er, hat er überhaupt eine Bedeutung oder kann ich ihn da lassen? Also Sie wären eine denkbar ungeeignete Kandidatin, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, jetzt einfach mal zu gucken, was habe ich denn? Kann man machen, aber bringt einen ja nicht weiter.
Sie haben gesagt, 420 € kostet der Test einmalig, also
Ja.
ein Bestell. Wie lange dauert das dann, bis die Ergebnisse da sind, wenn ich ihn
Also
einsende?
der Test wird bei uns einmal die Woche angesetzt. Wenn es bis montags abends da ist, haben Sie am Freitag das Ergebnis. Und wir reden ja hier im Moment nicht wie in Amerika von einer Akutdiagnostik. Also in Amerika war dieser Test auch schon eingesetzt bei schweren Lungenentzündungen. Da läuft der Test aber täglich. Sie müssen sich das so vorstellen. Erst wird die DNA extrahiert. Das geht relativ schnell. Dann wird eine PCR gemacht. Geht auch relativ schnell. Relativ schnell heißt ein halber bis dreiviertel Tag. Dann wird das Ganze in einen technischen Rahmen gegeben, der dann eben diese Sequenzierung durchführt. Das sind so und so viele DNA-Bruchstücke, die man dann nachweisen muss. Es wird das gesamte Genom sequenziert. Das läuft über Nacht. Das heißt, es fängt um 16 Uhr an und ist am nächsten Morgen um 8 Uhr fertig. Dann wird das in eine Datenbank gegeben. Diese Datenbank wertet dann nochmal über 8 Stunden aus, was habe ich denn da gefunden? Das ist enorm schnell, obwohl uns das langsam erscheint. Und dann kann ich eben am Freitagmorgen nochmal eine Validation machen, kann sagen, sind die technischen Daten alle korrekt gelaufen und kann am Nachmittag das Ergebnis rausgeben. Also Sie können rechnen von Dienstagmittag oder Montagabend angekommen bis zum Freitagmittag dauert derzeit das Ergebnis. Wenn man das täglich machen würde, würde man das vielleicht auf 3,5 Tage reduzieren können, weil ein bisschen der Vorlauf kürzer ist. Aber da sind wir noch nicht.
Haben Sie auch schon Fälle gehabt, wo der Befund negativ ist jetzt fa das falsche Wort,
Ja,
aber wo
ist
der Befund
völlig
normal war?
richtig. Also wir haben Befunde, in denen wir sowohl Bakterien finden, die aus unserer Ansicht völlig normal sind. Wo man sagen muss, die Beschwerden kommen woanders her. Wir haben aber auch schon Ergebnisse gehabt, wo die Kultur negativ war und das PCR oder das Sequenzierergebnis auch negativ war. Wenn sie dann die Patienten kommen und sagen, ja, was habe ich denn jetzt? Dann stehe ich auf dem Schlauch, gebe ich gern zu. Dann kommt man da an der Stelle nicht weiter. Kann man natürlich immer noch drüber spekulieren, woran liegt's, warum die Methode nichts gebracht hat. Aber das ist sehr, sehr schwer. Ob dann ein Faktor ist, zum Beispiel, wenn ich abends 2 Maß Bier trinke und dann den Urin abgebe, dann ist der so verdünnt, dass ich kaum noch Bakterien nachweisen kann. Also am allerbesten ist der morgendliche Urin, wenn ich den abnehme, weil ich da eine hohe Konzentration an Zellen, also an Körperzellen, an Bakterien und allem Möglichen drin habe. Nicht der klassische Mittelstrahlurin, wie Sie das von der Urinkultur kennen, sondern den allerersten Urin. Den muss man auffangen. Da soll man natürlich aufpassen, dass man da nicht letztendlich die Scheidenflora mit da reinpackt und es gibt schon Fehlerquellen dabei, aber das wäre so der klassische Weg, um an das Material zu kommen. Und ja.
Man soll ja, glaube ich, bei dem Test auch die Antibiotika pausieren, oder? Habe ich
Das
gelesen.
ist immer am besten, weil man natürlich, wenn dann doch einer auf die Idee kommt und sagt, ich hätte gern auch eine Kultur dazu, aus welchen Gründen auch immer, manche Urologen möchten das gerne noch haben, dann müsste ich immer eine Karenz von etwa 10 Tagen haben, weil so lange brauchen bestimmte Antibiotika, um aus dem Körper ausgeschwemmt zu werden. Und kleinste Mengen von Antibiotika reichen wiederum in der Kultur, um letztendlich die Bakterien vom Wachstum abzuhalten. Bei der DNA-Methode ist es egal mit den Antibiotika, weil die Antibiotika töten die Bakterien ab. Und natürlich ist es so, wenn ich gucken will, ob wieder neue Bakterien hochwachsen, dann ist natürlich unmittelbar unter Antibiotikagabe die Wahrscheinlichkeit, dass ich Bakterien finde, geringer, als wenn ich keine Antibiotika eingenommen habe. Also es gilt eigentlich die klassische Devise, wenn ich ein Antibiotikum genommen habe, sollte ich zwischen einer Woche und 14 Tage warten, je nachdem, was für ein Antibiotikum ich genommen habe, bevor ich eine neue Testung mache, damit die unverfälscht ist.
Gibt es auch noch andere Dinge, die das Ergebnis verfälschen könnten?
Also es wird ja immer diskutiert, machen Nahrungsergänzungen irgendwas oder also nur wenn ich unmittelbar was in der Harnblase installieren würde, was weiß ich, irgendwelche Gele oder wenn ich bestimmte Medikamente einnehme, die eben Keime reduzieren, dann verfälscht es möglicherweise das Ergebnis. Da gibt es aber noch sehr wenig Studien darüber. In der Regel gibt es nur sehr wenig, was diese Methode letztendlich stört in dem Sinne. Also alles, was die DNA-Extraktion verhindern würde, also starke Säuren oder sowas, die würden durchaus natürlich auch das Ergebnis verfälschen können. Aber normalerweise finde ich die DNA, die vorhanden ist, kann ich sehr gut nachweisen. Also Bakterien-DNA.
Verstehe. Okay. Also das heißt, Sie sagen, man muss einfach schauen im Laufe der Zeit, wie sich das ja eh auch weiterentwickelt. Wir haben jetzt einerseits noch die Urinkultur, die man anlegen lassen kann, und diese DNA-Tests könnte man möglicherweise dann auch irgendwann einmal als Standarddiagnostik einsehen, oder?
Das wird sich weiterentwickeln. Wir haben das ja in ganz vielen Gebieten gehabt, auch mit der PCR, die mit der HIV-Infektion in den 90er Jahren aufkam. Das sind heute Standardmethoden, die völlig unangefochten an Stelle 1 als Goldstandard dienen. Da würde kein Mensch mehr versuchen, Chlamydien in Kultur anzuzüchten. Oder Gonokokken sind auch schwer anzüchtbar. Also da sind diese molekularbiologischen Methoden schon der Goldstandard geworden, aber bei diesen Sequenzierung, das wird noch ein bisschen dauern, auch schon aufgrund der Kosten, die damit entstehen. Also so ein Sequenziergerät kostet eine Viertelmillion Euro. Diese Platten, auf denen ich eine gewisse Zahl an Patienten abarbeiten kann, also sequenzieren kann, die sind auch nicht gerade geschenkt. Das ist in einem vierstelligen Bereich, Euro-Bereich. Sodass ich auch nicht einen Test nur pro Tag machen kann, sondern ich muss immer so 10, 12 Patienten zusammen haben, damit das einigermaßen kostenmäßig auch vertretbar ist.
Verstehe.
So, und deshalb, das sind so Faktoren, die eine Kultur kostet vielleicht 20, 30 Euro. Und da sind wir bei den molekularbiologischen Methoden noch weit von entfernt, dass wir mit dem Materialeinsatz auf 30 Euro kommen würden.
Und für die Patientinnen und Patienten wird wahrscheinlich die Krankenkasse da auch nichts übernehmen, oder? Nehme ich
Das
an.
kommt darauf an, das ist in Europa ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. In Deutschland übernehmen die privaten Krankenkassen übernehmen diese Kosten dafür. Manchmal muss man auch die Krankenkasse anschreiben und sagen, pass mal auf, ich bin jetzt 10-mal beim Arzt gewesen, habe immer wieder Probleme mit Zystitiden gehabt, was die Krankenkasse ja auch bezahlen muss. Und ich würde gerne den Test machen. Da gibt es ja eine Menge Studien mittlerweile auch, die das belegen, dass das eine sinnvolle Methode ist, um dann auch letztendlich diese permanenten Aufenthalte bei einem Arzt auch zu reduzieren. Das reduziert ja auch Kosten. Die Einzeluntersuchung ist vielleicht teurer, aber wenn ich mir eben den Output über einen längeren Zeitraum angucke und ich bin dann vielleicht doch mal 2, 3 Jahre beschwerdefrei, nachdem ich eine lange Krankheitsperiode habe mit Ausfällen und, ist ein solcher Test sicherlich insgesamt volkswirtschaftlich günstiger, als wenn ich dauernd zum Arzt rennen muss. Auf der anderen Seite, ich will da fair sein. Wenn ich nichts rauskriege, dann haben sie einen Haufen Geld ausgegeben, sind genauso schlau wie vorher. Aber vielleicht bringt einen das auch weiter, dass man sagen kann, Bakterien sind es nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ich muss mal forschen, was ich noch machen kann.
Da würde ich Sie auch noch gern fragen, es gibt ja zwei Impfungen derzeit
Ja.
zugelassen, bei Blasenentzündungen. Was halten Sie davon?
Also diese Endokokken-Impfungen, die setze ich durchaus auch als Therapie ein. Wenn ich gerade mit dieser Methode auch spezielle Endokokken nachgewiesen habe, gebe ich auch die Empfehlung raus, sich impfen zu lassen. Das ist eine sehr probate Methode, mit der ich auch sehr gute Erfolge bei meinen Patienten festgestellt habe, Patientinnen. Das ist ja diese Impfung gegen Endokokken, das ist ja ein bestimmter Keim, der immer wieder auch für Blasen so semi-pathologisch auftritt, der ja auch durchaus physiologischerweise vorhanden sein kann, aber eben auch Beschwerden auslösen kann. Und wenn ich dagegen impfe, meistens sind das ja zwei Impfungen, die ich da über mich ergehen lassen muss, die ich dann nach einem Jahr nochmal nachimpfen kann. Und da habe ich große Erfolgschancen bisher, oder nicht Chancen, sondern große Erfolge auch gehabt.
Ja, also ich kenne jetzt nur Urovaxom und Strovac. Ich weiß jetzt nicht, ob wir
Strovac, also ich habe
spannend
das
sind.
Strovac eingesetzt.
Die Strovac, genau,
Ja.
das ist dann die Impfung, auch genau die mit der Spritze gemacht wird, weil
Genau,
Urovac
richtig.
ist ja zum Schlucken, genau.
Ja.
Ja. Genau, weil eben vielen Frauen hilft es auch nicht. Also ich persönlich habe auch beides damals ausprobiert und eh so wie Sie sagen, Strovac muss man dann auch auffrischen. Und das
Ja.
ist bei mir jetzt auch schon 5 Jahre her, also jetzt kann man nichts mehr sagen dazu, dass das
Aber dann muss man ja
irgendwie.
sagen, wenn Sie das vor 5 Jahren gemacht haben, wird es ja einen klinischen Grund gegeben haben. Wenn Sie seitdem beschwerdefrei waren und keinen Grund hatten, sich nochmal nachimpfen zu lassen, war das doch ein Erfolg.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Wird schon so sein, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch am Schluss so einen Fazit. Vielleicht, dass Sie nochmal, ja, Ihren Blick an alle verzweifelten Frauen richten bei mir in der Blasen-Community, weil diese Personen hören ja auch zu, die immer wieder diese Beschwerden haben. Was kann man machen? Wie kommt man da weiter?
Ja, also wenn man das kurz zusammenfassen soll, haben wir hier eine moderne molekularbiologische Methode, mit der wir Erreger nachweisen können, die sich kulturell nicht anzüchten lassen wollen und für alle Patientinnen, die chronische Blasenentzündung und Blasenbeschwerden haben, ist das eine zusätzliche Informationsquelle, aus der ich ableiten kann, ob weitere Bakterien als die, die ich kulturell nachgewiesen habe, für meine Beschwerden verantwortlich sind, und die kann ich dann gezielt nochmal mit einem anderen Antibiotikum eben entsprechend therapieren. Das ist eine Option, es ist nicht das Allheilmittel, es ist vor allen Dingen nur für die Patientinnen gedacht, die immer wieder klinische Beschwerden haben. Also nicht der akute Patient ist hier gefragt, sondern der chronische Patient. Und da kann ich zumindest mit dieser Methode weitere Erkenntnisse ziehen, die mir vielleicht helfen, meine lästigen Beschwerden loszuwerden.
Ja, dann sage ich
Ja?
vielen herzlichen Dank für das
Ja.
Interview, für Ihre Zeit. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantworten können oder
Sonst setzen wir uns nochmal zusammen und machen
sonst,
noch eine weitere.
genau, sonst
Ja?
setzen wir uns nochmal zusammen, ja.
Ich finde es toll, dass es so einen Podcast gibt und dass Sie da, weil, wie gesagt, das ist ein echtes Problem, über die Patienten ungern sprechen. Auch oftmals gar nicht so gern mit einem Arzt, lieber mit einer Ärztin. Und viele verschweigen es auch einfach. Die haben diese Beschwerden und trauen sich dann nicht zu sagen, ah, was kann ich dagegen tun? Und es gibt ja nichts Frustranteres, als wenn man über Jahre verschiedene Antibiotikazyklen einnehmen muss, ohne dass man das Gefühl hat, dass einem das so richtig geholfen hat und dass man seine Beschwerden losgeworden ist.
Und das Problem ist ja oft, dass man dann das Gefühl hat, nicht mehr vom Arzt ernst genommen zu werden.
Genau, man wird stigmatisiert und heißt, ach, die schon wieder und die hat psychische Probleme, deshalb muss sie da aufs Klo rennen, was ja alles Quatsch ist. Da ist ja meistens ist da ja wie soll man sagen, ein physiologischer Hintergrund vorhanden, der das auch erklärbar macht. Und das muss man ernst nehmen. Und ich finde es extrem unbefriedigend, wenn man immer überlegen muss, gehe ich irgendwo hin, habe ich da eine Toilette, wie sauber ist die Toilette? Ich muss öfters aufs Klo rennen. Was sagen die Leute, wenn ich dauernd aufs Klo renne? Dann gehe ich lieber gar nicht erst weg. Und das ist doch total frustrierend. So,
Furchtbar,
das
ja.
muss, da muss man noch irgendwie versuchen, den Patienten und Patientinnen zu helfen.
Ja, da ist noch viel Luft nach oben, aber
Ja,
deshalb bin ich froh,
absolut.
dass
Und wie gesagt,
wir auch mehrere
auch
Möglichkeiten haben.
auch Next Generation Sequencing wird nicht alle Probleme lösen und auch nicht das Allheilmittel sein, sondern es ist ein zusätzlicher Tool, mit dem ich versuchen kann, dem Problem auf die Spur zu kommen.
So ist es. Dann nochmal vielen herzlichen Dank.
Ja, danke für das nette Interview. Also, viele liebe Grüße nach Wien.
Die Blase für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasentee aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Must-Haves.